Gut seht ihr aus. So viele schöne Menschen sind hier versammelt. Schaut euch mal um, einer schöner als der andere. Ich möchte mit einer Begebenheit aus den USA beginnen, die sich dort vor einigen Jahren zugetragen hat. Da gab es einen Feuerwehrmann und seine Frau und die beiden waren glücklich miteinander verheiratet. Er war so ein Feuerwehrmann, wie man ihn sich vorstellt, so ein echter Held, der manchmal Katzen von hohen Bäumen gerettet hat, Ertrinkende rettet oder einen großen Brand löscht. Sportlich, groß, gut aussehend. Eines Tages war es mal wieder soweit. Ein Haus brannte und plötzlich wurde klar, dass dort in den Flammen noch ein Mensch zurückgeblieben war. Für diesen Feuerwehrmann gab es keine zwei Meinungen, was jetzt zu tun sei. Hinein. Und so stürzte er sich in die Flammen, fand den Mann und als er ihn gerade nach draußen tragen wollte, da gab es eine Explosion. Instinktiv drehte er sich mit seinem Körper so, dass der Mann geschützt war vor der Stichflamme, die dort kam, aber die hat ihn unter dem Helm direkt in das Gesicht getroffen, sodass seine Haut und manches mehr wirklich übel verbrannte. Trotz der irren Schmerzen schaffte er es noch, diesen Mann nach draußen zu tragen und in Sicherheit zu bringen. Dann fiel er auch selbst ins Gras und wurde rasch von den herbeigelaufenen Sanitätern versorgt. Notoperation im Krankenhaus, aber die konnten an seinem Gesicht auch nicht mehr viel retten. Ja, sein Gesicht war nun entstellt. Und so wollte er sich nicht mehr den Leuten zeigen, er wollte nicht mehr in der Öffentlichkeit sein, er wollte von niemandem mehr gesehen werden. Er zog sich zurück in ein Zimmer seines Hauses und schloss die Tür ab. Und er kam aus diesem Zimmer nicht mehr heraus. Nur wenn er mal wusste, dass seine Frau gerade beim Einkaufen war oder irgendetwas anderes auswärts zu tun hatte, nutzte er die Zeit, um das Nötigste zu verrichten. Er hat sich dermaßen geschämt. Und so gingen das Tage und Wochen. Und seine Frau war über diesen Zustand sehr verzweifelt. Immer wieder ging sie an diese Tür und klopfte und versicherte durch diese Tür, die nicht geöffnet wurde, durch diese Tür hindurch versicherte sie ihrem Mann ihre Liebe. Und sie sagte ihm, dass sein entstelltes Gesicht daran keinen Unterschied machen würde, dass es ihr nichts ausmachen würde. Und sie bat ihn immer wieder mit sanfter Stimme, doch bitte die Tür zu öffnen und wieder herauszukommen. Kaum konnte sie dieses Gefühl ertragen, das sich da in ihr breit machte, dass sich ihr Mann so zurückzieht und sich von Tag zu Tag mehr von ihr entfremdet. Jeden Tag hat sie an diese Tür geklopft. Sie hat ihn jeden Tag gebeten, herauszukommen. Sie hat ihm jeden Tag gesagt, dass sie ihn trotz dieses entstellten Gesichtes liebt, dass das keinen Unterschied ausmacht. Doch ihr Bitten hat nichts genützt. Da war nichts zu machen. Da kam kein Ton aus diesem Zimmer, nur ein Schweigen, eine Stille, ein sich zurückziehen. Eines Tages hat sie ein Bild von ihrem Mann, was vor diesem Geschehen entstanden war, mitgenommen und auch ein Bild, das im Krankenhaus entstanden war und das ihn mit diesem entstellten Gesicht zeigt. Damit ist sie zu einem Schönheitschirurgen gegangen. Und als sie dran war, hat sie ihm dieses Bild von dem entstellten Gesicht gezeigt und hat gesagt, schauen Sie, Herr Doktor, das ist mein Mann. Und der Arzt hat sich das gründlich angeschaut und gesagt, ich werde mal schauen, was ich für ihn tun kann. Doch sie ist ihm gleich ins Wort gefallen und hat gesagt, nein, 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 ich möchte, dass Sie mein Gesicht so entstellen wie das meines Mannes, damit er mir endlich glauben kann, dass ich ihn auch weiterhin liebe. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass der Schönheitschirurg das nicht gemacht hat, dass er damit nicht einverstanden war. Das ist ja klar, das geht ja nicht. Doch die Geschichte und dieses Ansinnen dieser Frau hat ihn so bewegt, dass eine Frau für ihren Mann bereit war, ihr eigenes hübsches Gesicht entstellen zu lassen, um sozusagen so zu sein wie er, dass er gesagt hat, ich werde mal mit ihnen nach Hause gehen und ich werde mal mit ihrem Mann sprechen. Ich werde mal schauen, was ich da tun kann. Und er kam tatsächlich mit dieser Frau nach Hause, ist zu diesem Zimmer gegangen und er hat an diese Tür geklopft, aber da war nur Schweigen. Er hat angefangen zu sprechen, hat sich erstmal vorgestellt. Nur Schweigen. Aber er hat sich davon nicht beirren lassen. Und er hat durch diese Tür hindurch dieses ganze Geschehen berichtet, wie es sich ihm dargestellt hat. Er hat diesem Mann erzählt, was dessen Frau für ihn tun wollte, aus Liebe. Und um die Liebe ihres Mannes wieder zurückzugewinnen, da war sie bereit, sich entstellen zu lassen. Das erzählte der Schönheitschirurg voller Emotion. Doch keine Reaktion, nur Schweigen. Und als er sich umdrehen wollte, aufgeben wollte und gehen wollte, nach einer Weile, nach wirklich langer, langer Zeit, zum ersten Mal seit Wochen, war da plötzlich das Drehen des Schlüssels im Schloss zu hören. Das hat ihn dann doch bewegt. Wir glauben an einen Gott, der seine Majestät im Himmel und seine Herrlichkeit im Himmel hinter sich gelassen hat, um auf diese Erde zu kommen, um auch dort entstellt zu werden. Auch er ist ein Mann mit einem entstellten Gesicht. Als sein Gesicht am Kreuz entstellt wurde, da hatte er keinen Raum, in den er sich hätte zurückziehen können. Er war der Öffentlichkeit und er war dem Spott preisgegeben. Er hing öffentlich am Kreuz und da hat er gezeigt, wie sein Vater ist, dass er bereit ist, bis ans Ende die Menschen zu lieben, Verantwortung zu tragen, alles herzugeben und sein eigenes Leben zu lassen. Und der Prophet Jesaja sagt, dass sein Gesicht entstellt gewesen ist, und zwar so sehr, dass man sein eigenes Gesicht davon abwandte, dass man da gar nicht hinschauen konnte. Der Mann mit dem entstellten Gesicht, der da am Kreuz hängt und sich nicht beklagt. Jesaja 52, Vers 14. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Niemand von uns ist entstellt. Aber bist du zufrieden mit deinem Aussehen? Oder störst du dich vielleicht, weil du einen kleinen Leberfleck im Gesicht hast oder so einen Huckel auf der Nase oder störst du dich an irgendeinem anderen Detail? Warum nehmen wir das so wichtig? Kommt es nicht auf etwas ganz anderes an? Warum wir es so wichtig nehmen? Ja, Instagram, die Werbung, GNTM, Bachelor, überall wird uns vorgeführt, wie man auszusehen hat, damit man ankommt. Schauen wir doch mal hinter die Fassade, was da eigentlich so passiert, wenn zum Beispiel ein Werbemotiv für ein Poster hergestellt wird. Schauen wir mal einen kleinen Film, wie das so zugeht. Oder? Da kommt so eine ganz durchschnittliche Frau ins Studio und wird so verändert und hinterher noch am Computer so manipuliert. Demnächst braucht man wahrscheinlich gar kein menschliches Material mehr, um so etwas zu erzeugen. Frauenzeitschriften, die machen auch eine ganze Menge mit ein. Ist euch schon mal so der ganz typische und gleichzeitig verlogene Aufbau aufgefallen, nachdem fast jede Ausgabe einer Frauenzeitschrift so konzipiert ist? Der Aufmacher ist oft irgendwie eine Diät, zum Beispiel die Avocado-Diät, 8 Kilo in 14 Tagen. Und dann blätterst du um und dann findest du da Rezepte für Sahnetörtchen. Und ein bisschen weiter den Artikel, ich will so bleiben, wie du bist, wie ich bin. Merkt ihr, wie verlogen das ist? Wer bestimmt eigentlich, was wir schön zu finden haben? Die Werbeindustrie? Oder ein Peter Paul Rubens, der Maler, der so im 16. und 17. Jahrhundert gewirkt hat und oft Frauen nach seinem Schönheitsideal gemalt hat, die ungefähr das Doppelte oder noch mehr wiegen von dem, was wir heute als schön empfinden? Da lobe ich mir einen Telly Savalas, besser bekannt als Kocek, der gesagt hat, jeder hat etwas an sich, das ihn schön und begehrenswert macht. Ich finde, er hat recht. Und im Endeffekt ist es doch Gott, der schon ganz früh bestimmt hat, was schön ist. Im 1. Mose 1, Vers 31 heißt es, schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und zu der Zeit hat er auch schon den Menschen geschaffen, und es war sehr gut, man könnte auch sagen, es war sehr schön. Und Gott hat auch dich geschaffen. Und er sieht dich an und sagt, es ist sehr gut, es ist sehr schön, du bist gelungen, du bist schön. Gott schaut nämlich anders auf uns, als wir Menschen es tun. Und das wird auch deutlich im 1. Buch Samuel, Kapitel 16, in den Versen 6 und 7. Da heißt es, als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab. Und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hatte. Warum fällt Samuels Blick auf ihn? Warum denkt er, er ist es? Das verraten uns die nächsten Verse. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Das Herz, das merken wir uns schon mal für gleich. Darauf kommen wir zurück. Apropos unterschiedliche Maßstäbe. Wenn es um die Verteilung von Obst und Gemüse in Europa geht, verläuft das meistens so. Die Franzosen, die bekommen das, was gut schmeckt. Die Engländer bekommen das, was gesund ist. Und die Deutschen, ja, die kriegen das, was gut aussieht. Egal, ob es nur nach Wasser und Schwefel schmeckt, egal. Hauptsache, es sieht gut aus. Abenteuerlich, oder? Was nützt es, wenn wir uns einen Partner suchen, der zwar gut aussieht und etwas hermacht, aber bei dem die inneren Werte nicht stimmen? Manchmal frage ich mich, wie wäre denn das, wenn wir alle blind wären? Zum einen, was würden wir denn da für Kleidung tragen? Deutlich bequemere, oder? Vermutlich keine hochhackigen Schuhe oder eng geknüpfte Hemden und Krawatten, kein kratziger Stoff. Und zum anderen, wie wichtig wäre uns das Aussehen? Vor diesem Ausflug zu verschiedenen Aspekten der Schönheit und wer das bestimmt, also vor ein paar Minuten hatte ich gefragt, warum nehmen wir das eigentlich so wichtig? Kommt es nicht auf etwas ganz anderes an? Ja, was ist denn wirklich schön? Makellosigkeit oder etwas Markantes? Ist es nicht so, dass innere Schönheit das Äußere flutet? Wer ist der Mensch, der dir einfällt, der die größte innere Schönheit hat? Überleg mal kurz, wem würdest du große innere Schönheit attestieren? Wer fällt dir dabei ein? Vielleicht ist dir eine Person aus deinem Umfeld eingefallen. Wie wichtig ist bei dir, bei dieser Person das Aussehen? Vielleicht ist dir aber auch Jesus eingefallen, von dem man sagt, dass er äußerlich recht unauffällig, relativ durchschnittlich ausgesehen haben soll. Aber in Kombination mit seinem Wesen, mit seiner Ausstrahlung, wurde doch etwas sehr Warmes, etwas sehr Gefälliges und auch gut Anzuschauendes daraus. Übrigens, das Wort schön kommt von schauen. Ihr merkt schon, die beiden Worte sind eng miteinander verwandt. Das, was man gerne anschaut, das ist schön. Daher kommt dieses Wort. haben wir ja gerade von Jesus gesprochen. Wollen wir ihm ähnlich sein? Wir reden ja ganz oft und selbstverständlich von dieser Christusähnlichkeit, aber wissen wir eigentlich, was damit gemeint ist? Wie können wir das praktisch werden lassen, und zwar in der Tiefe? Wenn wir uns nur den äußeren Schein geben, aber innen ganz anders sind, dann nennt die Bibel das Heuchelei. Und wenn Jesus etwas wirklich hart kritisiert hat, dann genau das, ganz speziell die religiöse Heuchelei. Die hat er mit getünchten Gräbern verglichen, die von außen durch das Tünchen irgendwie schön aussehen, aber innen ist nur Verwesungsgeruch, das ist nicht so lecker. Auch wir stehen in der ständigen Gefahr, ebenfalls Heuchler zu sein. Davon sind wir nicht frei. Warum ist das so? Ja, weil es so viel leichter fällt, das äußere Verhalten anzupassen, was gerade angesagt und genehm ist, als das eigene Herz zu trainieren. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Darum ist es wichtig, unser Herz zu kontrollieren und auch zu trainieren. Wie oft und wie lange stehst du vor dem Spiegel, um dein Äußeres zu kontrollieren und in Form zu bringen? Und wie oft und wie lange schenkst du Aufmerksamkeit deinem Inneren? Sprechen wir über die vier Herzensfeinde, die einen Menschen entstellen. Andy Stanley hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Enemies of the Heart, also die vier Feinde des Herzens. Und die heißen Schuld, Zorn, Gier und Neid. Was haben diese vier gemeinsam und wie sollen wir damit umgehen? Das erste, Schuld. Schuld sagt, also wenn du mit Schuld beladen bist, wenn du jemanden belogen oder betrogen hast und dich nun schuldig fühlst, dann sagst du, ich schulde dir etwas, eine Erklärung, eine Entschuldigung oder eine Wiedergutmachung oder irgendetwas anderes. Aber ich habe Angst davor, dass ich mein Gesicht verliere und deswegen lasse ich es so. Zur Not lüge ich sogar, um es zu vertuschen. Solche Menschen tragen die Schuld dann weiter mit sich herum und sind nie frei. Das zweite, Zorn. Vielleicht auf jemanden, der mich belogen und betrogen hat. Zorn sagt, du schuldest mir etwas. Wisst ihr noch, Schuld sagt, ich schulde dir etwas. Zorn sagt, du schuldest mir etwas. Zornig ist man, wenn man etwas nicht bekommt, was man will oder was man sich irgendwie vorgestellt hat. Das kann was Materielles sein oder auch etwas Ideelles. Das Verhalten des Partners beispielsweise. Da ist der Partner dir etwas schuldig geblieben und du bist jetzt sauer auf ihn, sogar zornig. Das dritte, Gier. Gier sagt, ich schulde mir etwas. Gier sagt, ich habe das und das verdient aus dem und dem Grund und darum schulde ich mir etwas. Gier ist der bestgetarnte Feind des Herzens, weil niemand gerne zugibt, dass er gierig ist. Und das vierte ist Neid. Neid sagt, Gott schuldet mir etwas. Oder wenn man mit Gott nichts anfangen kann, das Universum schuldet mir etwas. Schuld sagt, ich schulde dir etwas. Zorn sagt, du schuldest mir etwas. Gier sagt, ich schulde mir etwas. Und Neid sagt, Gott oder irgendetwas Höheres schuldet mir etwas. Gott schuldet mir so einen Körper, wie diese Person dort hat. Oder Gott schuldet mir einen Ehepartner, wie diese Person dort hat. Gott, du schuldest mir etwas. Das ist Neid. Ein neidischer Mensch denkt, Gott behandelt mich irgendwie schlechter als die anderen. Und darum, Gott, du schuldest mir etwas. Schuld, Zorn, Gier und Neid. Diese vier Dinge, die greifen unser Herz an. Und wenn wir uns nicht dagegen wehren, dann bestimmen diese vier Dinge mehr und mehr, früher oder später auch unser Verhalten. Unser bisschen Schuld, unser bisschen Zorn, unser bisschen Gier und unser bisschen Neid wird wachsen und zunehmend bestimmen, was ich für ein Mensch werde. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, will ich das? Will ich so werden? Will ich mir ein bisschen Schuld, ein bisschen Zorn, ein bisschen Gier und ein bisschen Neid gönnen, weil ich denke, das gehört zum Leben irgendwie dazu? Und ich sehe dabei gar nicht, was es mit mir anrichtet. Will ich so ein Mensch sein? Jetzt kommt die gute Botschaft. Du kannst alle diese vier Dinge loswerden und es ist gar nicht kompliziert. Was ist die Lösung, wenn wir mit Schuld belastet sind? Die Lösung ist ganz einfach, es steht in der Bibel. Du musst sie bekennen. David hatte mit Bathseba Ehebruch begangen und wollte das verheimlichen. Er hatte Schuld auf sich geladen und wurde diese nicht los. Und diese Schuld wurde noch größer, weil er versuchte, es zu vertuschen. Und dann ist noch mehr geschehen. Und wie er sich dabei gefühlt hat, das können wir in einem seiner Lieder nachlesen. Psalm 32 in den Versen 3 bis 5. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand, meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen und wirklich, du hast mir die ganze Schuld vergeben. Und dass Gott Schuld vergibt, wenn wir sie bekennen, ist ganz deutlich auch in der Bibel nachzulesen. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns alles vergibt. Oder Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Was macht dich schöner, Bedrückung oder Heilung? Ein krankes oder ein gesundes Herz? Das waren natürlich rhetorische Fragen. Das Zweite, Zorn. Was tun wir mit Zorn? Wenn du Zorn mit dir herumträgst, was tust du? Du vergibst. Extrem einfach. Nicht leicht, aber einfach, weil wirksam. Je schneller, umso besser. Und auch hier hilft uns die Bibel, zum Beispiel mit dem Vers aus Epheser 4, Verse 26 und 27. Wenn ihr zornig seid, das ist ja genau die Situation, über die wir gerade reden, also wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch. Ihr seht, das hängt auch miteinander zusammen. Wenn da Zorn ist, kann man auch noch die Schuld noch mit dazu packen. Also wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keinen Raum. Oder wollen wir dem Teufel Raum geben? Nein, ganz bestimmt nicht. Wollen wir Schuld und Zorn loswerden? Ja, klar, natürlich. Und ein paar Verse weiter in Epheser 4, Vers 32 steht, was wir stattdessen tun sollen. Es ist ja immer gut, wenn wir etwas Schlechtes aus unserem Leben heraustun. Es ist gut, etwas Gutes an dieser Stelle zu tun, damit dieser Platz hier sinnvoll gefüllt ist. Und da heißt es, seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Da haben wir sie wieder, diese Christusähnlichkeit, die wir doch anstreben. Ihn hat die Vergebung auch einen hohen Preis gekostet. Und wenn du es nicht tust, also wenn du nicht vergibst, dann trägst du dem anderen etwas weiterhin nach. Jetzt überleg mal, wer trägt da? Du bist es. Lass es los, werde frei. So trainierst du dein Herz. Vielleicht sagst du jetzt, aber ich bin so sauer auf den anderen, dass mit der Vergebung, das habe ich zwar irgendwie intellektuell verstanden, aber ich komme mit meinen Gefühlen nicht klar. Die Vergebung, die kommt doch gar nicht aus meinem Herzen. Ist das nicht auch Heuchelei? Nein, das ist nicht Heuchelei. Das ist Gehorsam. Und es wird deutlich, wenn wir das mit dem Sport vergleichen. Wie ist denn das, wenn wir unseren Körper trainieren wollen, aber überhaupt keine Lust haben, jetzt noch mal eine halbe Stunde joggen zu gehen? Was passiert denn, wenn wir das zwar widerwillig, aber dennoch tun? Was geschieht dann? Unser Körper wird trainiert. Ob du dich danach fühlst, zu vergeben oder nicht, ist irrelevant. Wenn du es tust, geschieht etwas in deinem Herzen und zwar etwas Positives. Drittens, was ist die Lösung für Gier? Du musst lernen zu geben. Ja, habe ich da nicht weniger? Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Seliger heißt übrigens glücklicher. Das meint also, geben macht glücklicher als nehmen. Und du musst niemals etwas geben, was du gar nicht hast. Gott wird niemals etwas von dir verlangen, was du geben sollst, was er dir nicht vorher schon selbst gegeben hat. Er stattet dich ja mit allem aus. Alles kommt von ihm, also gib. Und auch hier ist wieder sowohl materielles als auch Ideelles gemeint, beispielsweise deine Zeit. Sei großzügig. Großzügigkeit bricht die Macht von Gier. Viertens, wie gehen wir mit Neid um? Auch hier ist wieder die Bibel unser Ratgeber. Diesmal in Hebräer 3, Vers 13. Ermuntert und ermutigt einander Tag für Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Wenn wir den anderen nicht ermuntern, wenn es ansteht, wenn wir diesen Impuls bekommen, wenn wir was Gutes sagen können und es nicht tun, dann verhärtet unser Herz. Das ist das, was uns dieser Vers ganz klar vor Augen führt. Was sollen wir lernen zu tun? Sag dem anderen, was dir positiv an ihm oder ihr auffällt. Mach Komplimente, so oft und so viel es geht, und zwar solange es heute heißt, schieb es nicht auf. Schon als Teenager erinnere ich mich, dass mein Blick immer mal so beim Blättern in der Zeitung auf die Traueranzeigen gefallen ist. Und ich habe oft gedacht und darum gebangt, weil ich da so schöne Sätze gelesen habe, ich habe darum gebangt, ob diese Menschen, die da jetzt verstorben sind, ob die so was Schönes auch zu Lebzeiten gehört haben, weil in der Traueranzeige kommen sie zu spät, wenn es nicht vorher auch schon der Fall war. Was nützen sie dann noch? Darum sag ein Kompliment am besten in dem Moment, wo es dir in den Sinn kommt. Einfach raus damit, was dir positiv am anderen auffällt. Und egal, ob es jetzt was Äußerliches oder was Inneres betrifft, in Traueranzeigen oder auf Trauerfeiern kommen sie definitiv zu spät. Jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Einwand, aber wenn ich da etwas sage und es kommt gar nicht aus meinem Herzen, Frage, willst du dein Herz trainieren oder willst du ein neidischer Mensch bleiben? Und dich vom Neid auffressen lassen. Man sagt doch, Neid frisst auf, das klingt nicht so positiv. Mach lieber Komplimente und erlebe, wie schön das dein Gegenüber macht, wie schön es auch dich macht und wie schön es die ganze Situation macht. Wie du dein Leben damit bereicherst und wie wohltuend das für alle Beteiligten ist. Vor einigen Jahren hat man mal an einer Uni ein soziales Experiment durchgeführt. Man hat Studenten mit einer Kamera bewaffnet einfach in die Fußgängerzone geschickt und dort haben sie zufällig Vorbeikommende gefragt um die Erlaubnis, ob man ein Foto von ihnen machen darf für ein Projekt der Uni. Und was die Vorbeikommenden nicht wussten, war, dass das gar nicht nur ein Fotoapparat ist, sondern dass die ganze Zeit ein Video aufgenommen wurde. Und so mancher, der sich da postiert hat, der da gesagt hat, ja, bin damit bereit, hat sich dann fotografieren lassen, der war natürlich dann neugierig nach dem Motto, wofür wird denn das verwendet, was ist denn das für ein Projekt da an der Uni? Und da war dann immer der Moment gekommen, wo dann die Studenten sagen konnten, ja, wir hatten den Auftrag, wir sollen alles das fotografieren, was wir schön finden. Und es hat bei dem einen oder anderen Moment gedauert, bis man dann realisiert hat, oh, ich bin hier gerade fotografiert worden, weil ich für schön gehalten werde. Und da das Ganze gefilmt wurde, werdet ihr gleich, wir schauen uns das gleich an, sehen, was das für ein schöner Moment ist, wenn so ein Kompliment bei jemand ankommt und wie auch eine vielleicht unscheinbare Person auf einmal aufblüht aus Freude. Das schauen wir uns mal an.
We are doing a small university project where we have to take a picture of something that we find beautiful.
Okay. And obviously we find you beautiful.
Thank you.
So we're actually making a project and we have to take pictures of things that we find beautiful. Okay. Picture of something that we find beautiful.
Okay.
Picture of things that we find that are beautiful. We are taking a picture of something that we find beautiful.
Okay.
Picture of things that we find beautiful.
Yeah.
So are you?
You think?
Yes.
Picture of something that we find beautiful.
Okay.
Pictures of things that we find beautiful.
Not me then.
You are beautiful. I don't know what it is. The picture of something that we find beautiful.
Okay. Are you taking a picture now?
Yeah. Of things that we find beautiful.
Oh, my smile or me.
Everything.
Everything.
Picture of something that we find beautiful.
That's pretty beautiful. I don't know about me. The Australians are making rough down under.
We are taking pictures of things that we find beautiful.
Okay.
Pictures of things that we find beautiful.
Aww.
You are beautiful.
Thank you.
Something that we find beautiful.
Yes. Okay.
Things that we find beautiful.
Okay.
Things that look beautiful. Mm-hmm. Things that we find beautiful. Okay. Which is the case. Of things that we find beautiful.
Right. Okay.
Of things that we find beautiful. Find beautiful. Find beautiful.
Okay. So that's you today.
Find beautiful.
Yeah. Thank you.
Beautiful. Okay. So in your case. Beautiful.
Okay.
So you are beautiful.
Thank you.
Beautiful.
Thank you. Thank you.
Beautiful.
Oh.
Beautiful. Beautiful. Uh-huh. Which you are beautiful.
So, yeah.
Beautiful.
Okay. Awesome. Thanks, guys.
Beautiful.
Okay.
Which is the case? Beautiful.
Okay.
Which is the case with you today?
Oh, wow. You guys need your eyes checked.
Beautiful.
Okay. Thank you.
Beautiful. Which is you, right? Okay. Beautiful.
Thank you. I find you beautiful also.
Wie schön ist dieser Moment, kann man sich stundenlang angucken. Und man sieht halt, dass wir es nicht gewohnt sind, so Komplimente zu geben und auch zu kriegen. Also gerade die Männer scheinen unterversorgt zu sein, weil drei davon haben gleich so getan, so nach dem Motto, was ist hier schön, doch nicht ich halt. Ja, manchmal ist es so einfach, deine eigene Welt schön und bunt zu machen und dabei gleichzeitig dein Herz zu trainieren. Aber ich habe noch ein paar Schönheitstipps für euch. Und diese stammen von Audrey Hepburn. Sie zählt in den 50er und 60er Jahren zu den größten Filmstars und galt als das Schönheitsideal. Oft wurde sie nach dem Geheimnis ihrer Schönheit gefragt und dies war ihre Antwort. Für attraktive Lippen sprich freundliche Worte. Für schöne Augen halte Ausschau nach dem Guten in den Menschen. Für eine schlanke Figur teile dein Essen mit den Hungrigen. Für schöne Haare, lass ein Kinn täglich mit seinen Fingern dorthin durchfahren. Für eine gute Haltung, mach dir bewusst, dass du niemals alleine bist, wie man sie das gemeint hat. Und weiter sagt sie, wahre Schönheit reflektiert die Seele einer Frau. Und ich denke, man könnte genauso gut auch sagen, wahre Schönheit reflektiert die Seele eines Mannes. Aber bleiben wir mal bei dem, was sie gesagt hat. Also wahre Schönheit reflektiert die Seele einer Frau. Es ist die Fürsorge, die sie liebevoll gibt und die Leidenschaft, die sie zeigt. So kennt diese Schönheit trotz zunehmender Jahre nur eine Richtung. Sie wächst. Habt ihr das gehört? Lasst euch nicht einreden, dass man jung sein muss, um schön zu sein. Sie sagt, die Schönheit einer solchen Frau, die kennt nur eine Richtung mit zunehmenden Jahren. Sie wächst. Denn die Schönheit einer Frau hängt nicht von der Kleidung ab, die sie trägt, auch nicht von der Figur oder wie sie ihre Haare trägt. Die Schönheit einer Frau muss in ihren Augen entdeckt werden, sagt Audrey Hepburn, weil die Augen der Zugang zu ihrem Herzen sind, dem Ort, an dem ihre Liebe wohnt. Und da haben wir es wieder, das Herz und die Liebe, die darin wohnen soll. Und wir dürfen es trainieren, entweder auf diese sympathische Art, wie uns das diese Frau sagt, mit diesen freundlichen Worten nach dem guten Ausschau zu halten und zu teilen, was wir haben, oder halt, wie wir es auch gelesen haben, dass wir unser Herz trainieren sollen, dass wir es behüten sollen vor diesen vier Feinden, vor Schuld, vor Zorn, vor Gier und Neid. Deswegen Sprüche 4, Vers 23 noch einmal. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus neidisch ist? Willst du Jesus ähnlich werden? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus gierig ist? Möchtest du Jesus ähnlich werden? Bekenne, wo du schuldig geworden bist. Streiche Schuld, wo du zornig bist. Gib, wo du gierig bist und sag ein gutes Wort, mach ein Kompliment, wenn du neidisch bist und nicht nur da. Und erinnere dich daran, du musst dich nicht danach fühlen. Deine Gefühle werden deinen Entscheidungen folgen. Es wird dich frei machen, es wird dich aufatmen lassen, es wird dein Herz heilen, ein Herz, in dem Jesus und damit die wahre Schönheit immer mehr Platz findet. Und so wird deine innere Schönheit dein Äußeres fluten. Gut seht ihr aus. Gott sei Dank. Amen.